Ja, liebe Geschwister, vielen Dank für die Einladung, heute Morgen hier bei euch sein zu dürfen. Ich habe ganz liebe Grüße mitgebracht von der Baptistengemeinde in Gießen. Und es ist im Moment ein interessanter Blick, wenn wir in Gottesdienste hineinschauen. Ihr habt das sehr gut gelöst. Gemeinschaft auch in diesen Zeiten zu haben, ist wichtig und gehört dazu. Und wir erleben das auch als große Herausforderung. Und dennoch ist es ein Segen, miteinander unterwegs zu sein, gemeinsam Gott zu begegnen, stille werden vor ihm, ihn reden zu lassen. Und das wünsche ich mir, dass das heute Morgen passiert. Ein paar Sätze zu mir persönlich. Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder, bin seit 17 Jahren jetzt Pastor in der Gemeinde in Gießen, komme aus dem Siegerland ursprünglich, habe dann in Gießen Theologie studiert und bin dann da irgendwie hängen geblieben. Wir wohnen in Stauffenberg, also schon mehr in Richtung zu euch als nach Gießen. Von daher, ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich bin gespannt, mit euch gemeinsam diesen Gottesdienst zu feiern. Vor einigen Wochen ist mir die Heilungsgeschichte des aramäischen Feldherrn Naaman nochmal so bewusst geworden. Die Geschichte kennen ja viele aus der Sonntagsschule, aus der Jungschar, wie dieser Mann mit Aussatz besetzt sich auf den Weg macht, weil er von Gott Hilfe erwartet, sich wünscht, dass er geheilt wird. Und dann, so erzählt die Geschichte, ist er zunächst mal ziemlich enttäuscht. Elisa, der Prophet, der Mann Gottes, hält es nicht mal für nötig, diesen aramäischen Feldherrn persönlich zu begrüßen. Er macht sich weit auf den Weg von Syrien bis nach Israel und erwartet, dass jetzt der Elisa mit irgendwelchen gesalbten Worten, vielleicht mit irgendwelchen Zeremonien, Ritualen und Gesten irgendetwas macht. Und der Elisa lässt ihn nur ausrichten, bad dich siebenmal im Jordan, dann ist alles gut und du wirst gesund. Das war dem Naaman irgendwie nix. Man muss dazu wissen, der Jordan ist jetzt auch nicht so ein prächtiger Fluss. Wir haben das vielleicht ein bisschen falsch so vor Augen. In Syrien gab es viel schönere und größere und gewaltigere Flüsse. Und jetzt soll dieser Mann von weit her kommen und sich in diesem Rinnsal mehr oder weniger baden. Aber wie es so ist, nach anfänglichem Missmut reden ihm seine Diener gut zu und sagen, Mensch, Naaman, jetzt bist du so weit gefahren und jetzt verlangt dieser Mann nichts mehr von dir, als dich siebenmal unterzutauchen, mach das doch. Und tatsächlich, er macht es und er erlebt, dass Gott ihm Heilung schenkt. Er vertraut Gott und tut das, was der Prophet sagt und erlebt, wie Gott zu seinem Wort steht. Manchmal sind es die ganz kleinen Vertrauensschritte, die Gott von uns erwartet und die den größten Segen und die größte Hilfe mit sich bringen. Unsere Geschichte, um die es heute Morgen gehen soll, beginnt also mit einem aussätzigen Mann, der dem Wort Gottes vertraut und erfährt, dass der Gott Israels der einzig wahre und lebendige Gott ist. Der äußeren Heilung des Naaman folgt dann die innere Heilung, dass er nämlich erkennt, dass dieser Gott wirklich ein lebendiger und großartiger Gott ist. Und eigentlich könnte die Geschichte nun zu Ende gehen. Naaman ist glücklich und zufrieden, ist gesund, der Prophet Elisa schickt ihn nach Hause mit den Worten, Friede sei mit dir, zieh hin in Frieden und eigentlich wäre doch alles gut. Aber die Geschichte hat ein Nachspiel. Und die steht in 2. Könige 5, ab Vers 15. Und diesen Text möchte ich gerne heute Morgen lesen. Mit seinem ganzen Gefolge kehrte er, Naaman, zu Elisa zurück, trat vor ihn und sagte, jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde. Nimm darum von mir ein kleines Dankgeschenk an. Aber Elisa erwiderte, so gewiss der Herr lebt, dem ich diene, ich nehme nichts an. So sehr Naaman ihn auch zuredete, Elisa blieb bei seiner Ablehnung. Elisa sagte nun, ab Vers 19, kehr heim in Frieden. Als Naaman schon ein Stück weit entfernt war, sagte sich Gehasi, der Diener Elisas, mein Herr lässt diesen reichen Syrer mit der ganzen Last seiner Geschenke wieder abziehen. Er hätte ihm doch ruhig etwas davon abnehmen können. So gewiss der Herr lebt, ich laufe hinterher und hole das jetzt nach. Gehasi lief so schnell er konnte. Als Naaman ihn herankommen sah, stieg er von seinem Wagen, ging ihm entgegen und fragte, es ist doch nichts passiert? Nein, sagte Gehasi, aber mein Herr lässt dir sagen, eben sind aus den Bergen Ephraim zwei junge Leute von den dortigen Prophetengemeinschaften zu uns gekommen. Gib mir doch einen Zentner Silber und zwei Festgewänder für sie mit. Ich bitte dich, sagte Naaman, nimm zwei Zentner und drängte ihm sogar, diese auf. Er ließ das Silber in zwei Säcke verpacken, legte die beiden Festgewänder oben drauf und schickte zwei seiner Leute mit, die das Geschenk vor Gehasi hertragen sollten. Beim Hügel vor der Stadt schickte Gehasi die beiden Männer zurück und brachte die Geschenke heimlich in Elisas Haus. Als er zu seinem Herrn kam, fragte ihn der: Woher kommst du, Gehasi? Ich war doch nicht weg, sagte der Diener. Aber Elisa entgegnete ihm: Ich war im Geist dabei, als der Mann von seinem Wagen stieg und dir entgegenging. Dies ist nicht der Augenblick, Geld und Festkleider anzunehmen und sich dafür Olivenhaine und Weingärten, Schafe und Rinder, Sklaven und Sklavinnen zuzulegen. Der Aussatz Naamans wird dich und alle deine Nachkommen befallen, und ihr werdet ihn nie wieder loswerden. Als Gehasi von Elisa wegging, war seine Haut von Aussatz so weiß wie Schnee. Der eigenen Versuchlichkeit auf die Schliche kommen. So möchte ich die Predigt heute Morgen einmal überschreiben. Die Geschichte des Prophetendieners Gehasi ist eine klassische Kontrastgeschichte, die wie ein Spiegel genau vom Gegenteil dessen berichtet, was uns zuvor in der Heilungsgeschichte von Naaman berichtet wurde. In der ersten Geschichte von Naaman wird von einem hautkranken heidnischen Feldherrn erzählt, der aufgrund seines Gehorsams und seines Glaubens von seinem Aussatz geheilt wird und so Gottes Gnade in seinem Leben erfährt. Und in der zweiten Geschichte von Gehasi wird uns wieder von einem Mann berichtet, diesmal von einem gesunden Gottesmann, der aber aufgrund seines Unglaubens und Ungehorsams nicht gesund wird, sondern Aussatz bekommt und Gericht erfährt. Gericht und Gnade. Dieser Kontrast umschließt die beiden Erzählungen wie eine Klammer und macht deutlich, dass sie zueinander gehören und aufeinander aufbauen. Und es sind genau diese beiden großen Handlungsprinzipien Gottes, Gericht und Gnade, die uns hier ganz exemplarisch und sehr anschaulich am Leben dieser beiden Männer beispielhaft vorgeführt werden. Auf der einen Seite das segnende und gnädige Handeln Gottes an dem, der sich vertrauensvoll an ihn wendet, nämlich Naaman, dem Heiden. Und auf der anderen Seite das unheilvolle Gerichtshandeln Gottes an dem, der sich von ihm abwendet und sich gegen ihn entscheidet, nämlich in dem Fall Gehasi. Und diese beiden Grundmotive ziehen sich wie ein roter Faden durch die ganze Naaman-Erzählung und werden dann auch in der Geschichte von Gehasi sichtbar. Aber wir werden am Ende der Predigt sehen, dass auch bei Gehasi nicht nur Gericht da ist, sondern dass Gnade und Gericht sich auch in seinem Leben an einem Punkt wieder treffen und Gott auch diesem Mann eine neue Chance gibt. Die Geschichte von Gehasi zeigt, wie schnell wir Menschen doch in Versuchung geraten können. Wie schnell es passiert, dass aus Leuten, die eigentlich klare und deutliche Prinzipien in ihrem Leben hatten, Dinge umsetzen, die eigentlich gar nicht in ihrem Handlungsrepertoire vorgesehen waren. Der Weg der Versuchung bis hin zur Sünde, so könnte man den ersten Teil der Geschichte von Gehasi auch überschreiben. Und schauen wir uns diesen Weg der Versuchung von Gehasi mal ein bisschen genauer an. Man muss wissen, das Leben der Prophetenschüler war alles andere als ein Zuckerschlecken. Die finanziellen Spielräume dieser Prophetengemeinschaften waren äußerst knapp. Nur wenige Verse nachher wird uns berichtet, dass die Prophetenschüler sich eine Axt ausleihen müssen. Diese Axt, ihr kennt die Geschichte, da fällt das Eisen dann ins Wasser, die sind in großer Aufregung, was machen wir jetzt, wir haben uns eine Axt ausgeliehen, könnt ihr nicht zurückbringen. Dann geschieht das Wunder, das Eisen schwimmt auf dem Wasser. Aber es macht deutlich, dass sie nicht mal Werkzeug hatten, um ihr alltägliches Leben und die Aufgaben, die sie zu bewältigen hatten, gut umsetzen konnten. Da war nichts an Puffer, nichts an Reserve. Sie waren angewiesen darauf, dass andere Menschen ihnen das tägliche Brot gaben, sie versorgten mit dem, was sie brauchten, mit Essen, mit Kleidung, mit Werkzeug, mit dem, was man so im Alltag alles nötig hat. Und jetzt plötzlich kommt ein Mann, der dieser Prophetengemeinschaft eine riesengroße Spende machen möchte. Wir lesen in 2. Könige 5, Vers 5, dass dieser Naaman 10 Zentner Silber, 6.000 Goldstücke und 10 kostbare Festgewänder dabei hatte. Eine unglaubliche Summe. So viel Geld, so viel Reichtum, so viel Materielles hatten die Prophetenschüler noch nie in ihrem Leben gesehen. Und jetzt endlich war die Chance da, dass sie aus ihrem kargen und armseligen Leben ein bisschen rauskamen. Endlich die Chance, dass etwas zurückgezahlt wird von dem, was sie jahrelang an Einsatz für Gott gegeben haben, selbstlos, aufopfernd. Und jetzt ist die Chance da, endlich Zahltag, jetzt kommt was zurück. Und der Gehasi wird innerlich sicherlich gejubelt haben und sich gefreut haben. Jetzt ist endlich die Chance da, dass es uns auch ein bisschen besser geht. Dass wir uns eine eigene Axt und eine Säge und was weiß ich noch alles kaufen können. Nicht immer betteln, nicht immer angewiesen sein auf die Güte und Barmherzigkeit und das Wohlwollen anderer. Das kann ja auch nerven, immer von anderen leben zu müssen. Ja, und so ein Segen, der kann doch eigentlich nur von Gott kommen. Wenn jetzt plötzlich die Chance besteht, es einmal richtig gut zu haben. Aber der Schock folgt nur einige Sekunden später. Elisa lehnt kategorisch alles ab. Kein Gramm Silber, kein Stück Gold, kein einziges Festgewand will er von diesem reichen Syrer annehmen. Wir wissen nicht warum, es gibt keine Begründung. Elisa sagt einfach, nein, ich nehme nichts an. Und man kann ahnen, was in diesem Augenblick im Herzen Gehasis vor sich gegangen sein muss. Was für eine gewaltige Enttäuschung. Er kann nicht begreifen, was hier gerade passiert. Das gibt's doch gar nicht. Elisa, das kann doch nicht sein, dass du dir diese Chance jetzt entgehen lässt. Da ist jemand, der uns endlich Gutes will. Nicht mehr betteln, nicht mehr die Hände immer aufhalten. Da ist jemand, der uns für Jahre hin ausstattet mit dem, was wir zum Leben und für den Dienst für Gott brauchen. Das ist doch nicht dein Ernst, dass du dir diese Chance jetzt entgehen lässt. Aber selbst auf Nachfrage, auf Drängen, auf Bitten von Naaman, jetzt nimm doch was, Elisa, bleibt er bei seiner Haltung und sagt, zieh ihn in Frieden. Und in dem Moment passiert etwas im Herzen von Gehasi. Eine Wurzel der Bitterkeit, der Enttäuschung und der Unzufriedenheit setzen sich im Herzen des Prophetenschülers fest. Das Wissen, was er hätte haben können, die goldenen Früchte, die so greifbar nah waren, verändern seinen Blick auf das bisherige Leben vollkommen. Jetzt ist nichts mehr so, wie es früher war. Nur ein paar Tage vorher war er ein zufriedener Prophetendiener, der sich bewusst für diesen Lebensstil der Armut entschieden hatte und dessen Streben nach Reichtum überhaupt keine Rolle in seinem Leben gespielt hat. Ich glaube nicht, dass Gehasi von seinem Wesen her habgierig oder geldgeil gewesen ist. Dann hätte er sich sicherlich nicht den Beruf als Prophetendiener ausgesucht, sondern hätte vermutlich direkt einen anderen Beruf erlernt. Er war ein Mann Gottes, der sich bewusst entschieden hatte, das karge Leben zu führen, das er als Prophetenschüler nun mal einmal so hatte. Nein, das Problem liegt nicht zuerst in der Habgier, sondern in der tiefen Unzufriedenheit und Enttäuschung, die er plötzlich verspürt, als ihm ungeahnte Möglichkeiten begegnen. Die Aussicht auf Reichtum und einen anderen Lebensstil wecken plötzlich ungeahnte Begehrlichkeiten in ihm, die vorher in seinem Leben einfach keine Rolle gespielt haben. Der erste Schritt auf dem Weg der Versuchung hin zur Sünde sind ungeahnte Möglichkeiten und eine plötzliche Unzufriedenheit im Leben, die man bis dahin gar nicht kannte. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen, bei euch früher gewesen ist. Man hatte ja vielleicht in seinem Plattenschrank einiges an CDs und Platten stehen und war damit eigentlich ganz zufrieden. Und dann kam irgendwann das Internet auf und man konnte sich unheimlich viele Lieder downloaden. Und es war in meiner Schulzeit so ein richtiger Sport. Wer hat die meisten Lieder sich downgeloadet? Damals war das alles noch illegal, man durfte das nicht. Heute gibt es ja entsprechende Plattformen, wo das alles dann, wenn man bezahlt, dann auch alles kostenfrei möglich ist. Aber plötzlich gab es ungeahnte Möglichkeit, eine Fülle an Liedern, an Software, die man sich beschaffen konnte, ohne dafür zu bezahlen. Und plötzlich war man unzufrieden mit dem, was man selber im CD-Schrank stehen hatte und wollte mehr und mehr und hat gebrannt und gebrannt und Spiele und CDs und so weiter. Plötzlich waren da ungeahnte Möglichkeiten und es tun sich Dinge auf und eine Unzufriedenheit kommt ins Herz Und man fängt an, Dinge zu machen, die eigentlich nicht gut sind. Da war man vielleicht früher sehr zufrieden auf der Arbeit. Und das Verhältnis zu den Kollegen, zur Kollegin war herzlich. Doch als der Chef andeutet, dass einer aus der Abteilung befördert werden soll, werden plötzlich aus Kollegen Konkurrenten, die es auszustechen gilt. Die ungeahnte Möglichkeit aufzusteigen weckt plötzlich Begehrlichkeiten und die Unzufriedenheit und der Neid auf die Kollegen wächst. Und wenn dann der andere Kollege, die andere Kollegin die besser bezahlte Stelle bekommt und man leer ausgeht, ist da plötzlich eine tiefe Unzufriedenheit, eine Bitterkeit, eine Enttäuschung. Und vor ein paar Wochen war noch alles in Ordnung. Es war alles gut, man hat sich prima verstanden. Und wie viele Seitensprünge und Ehebrüche beginnen genau nach diesem Prinzip. Man hat sich in der Regel nicht bewusst vorgenommen, fremd zu gehen. Aber als eine die nette Kollegin, der nette Kollege, die Nachbarin, wer auch immer schöne Augen macht und sich auf einmal ungeahnte Möglichkeiten ergeben, mit denen man nie gerechnet hätte und die bis dato undenkbar schienen, weckt das auf einmal sehr konkrete Begehrlichkeiten, von denen man bestenfalls ahndet, dass sie irgendwo versteckt in einem schlummern. Und je konkreter die Möglichkeiten werden, desto unzufriedener ist man plötzlich mit der eigenen Ehe und Partnerschaft, mit der eigenen beruflichen Situation, mit den eigenen CDs im CD-Schrank. Der erste Schritt auf dem Weg der Versuchung hin zur Sünde sind ungeahnte Möglichkeiten, die plötzlich da sind und die eine Unzufriedenheit ins Leben bringen, die man bis dahin gar nicht kannte. Und diese Möglichkeiten werden uns irgendwann begegnen, ob wir es wollen oder nicht. Und wenn es nur der 20-Euro-Schein ist, den einem die Verkäuferin aus Versehen zu viel beim Rückgeld in die Hand drückt. Selber in die Kasse gegriffen, um sich 20 Euro rauszuklauen, hätte bestimmt keiner von uns gemacht, hoffe ich zumindest stark. Aber jetzt hat man das Geld in der Hand und dann fängt man an zu überlegen. Plötzlich ist da mehr Geld da, als man vorher hatte. Die hat nichts gemerkt, ist halt selber schuld, wenn sie nicht aufpasst. Und dann beginnt ein innerer Kampf. Ungeahnte Möglichkeiten, die sich einem plötzlich eröffnen, von denen man gar nicht ahnte, dass sie einem begegnen. Und dann ist die Versuchung da. Gebe ich es zurück? Sage ich was? Ich will sie doch nicht bloßstellen. Ich glaube, zwei Dinge müssen wir uns immer wieder ganz neu bewusst machen und vor Augen halten und zum Lebens- und Glaubensprinzip machen. Nicht alles, was möglich ist, ist auch gut. Nicht alles, was möglich ist, ist auch gut. Klingt banal, ist aber doch eine Wahrheit, die unser Leben prägen darf. Manche Möglichkeiten scheinen verlockend und sind doch der erste Schritt auf dem Weg der Versuchung hin zur Sünde. Und das Zweite, Dankbarkeit ist die beste Prophylaxe gegen Unzufriedenheit und Versuchung. Dankbarkeit ist die beste Prophylaxe gegen Unzufriedenheit und Versuchung. Dort, wo ich regelmäßig und ehrlich Gott danke für meine Arbeit, für meine Ehe, für mein Geld, für das, was ich habe, für meine Gesundheit, für mein Leben, ist das wirklich der beste Schutz. Denn wenn ich das nicht mache, ergibt sich ein unguter Nährboden, der Unzufriedenheit fördert und mich anfällig für Versuchung und dann am Ende auch für Sünde macht. Das war das erste Problem im Leben von Gehasi. Die Aussicht auf Reichtum und einen anderen Lebensstil macht ihn unzufrieden und weckt plötzlich ungeahnte Begehrlichkeiten in ihm, die vorher in seinem Leben einfach keine Rolle gespielt haben. Und hier sind wir aufgefordert, wachsam zu sein und bewusst dagegen zu steuern, wo Unzufriedenheit sich in unserem Leben breit machen will. Und dann kommt der zweite Schritt auf dem Weg der Versuchung hin zur Sünde, im Leben des Gehasi. Und das Zweite ist, Gehasi rechtfertigt sein falsches Verhalten. Gehasi rechtfertigt sein falsches Verhalten. In Vers 20 heißt es, mein Herr Elisa lässt diesen reichen Syrer mit der ganzen Last seiner Geschenke abziehen. Er hätte ihm ruhig etwas davon abnehmen können. So gewiss der Herr lebt, ich laufe hinterher und hole das nach. Gehasi rechtfertigt sein Vorhaben damit, dass er die Schuld bei Elisa sucht. Wenn Elisa nicht diesen blöden Fehler gemacht hätte, wenn er nicht alles abgelehnt hätte, dann müsste ich jetzt nicht hinterherlaufen und mir eine Geschichte ausdenken und irgendwie das Geld besorgen. Ganz klar, der Grund für mein Verhalten liegt bei dem anderen, nicht bei mir. Elisa hat es verbockt. Er hätte einfach ein bisschen was von dem nehmen können und die Sache wäre geritzt und alles wäre gut. Das Prinzip, das dahinter steckt, ist, die Verantwortung für mein Verhalten bei anderen abzuladen. Und dieses Verhaltensmuster kennen wir schon von den ersten Seiten der Bibel. Die Frau, die du mir gegeben hast, die ist dran schuld. Gott, ich, Adam, kann nichts dafür. Immer zu gucken, dass der andere derjenige ist, der die Verantwortung trägt. Wir Menschen sind ganz groß darin, die Fehler immer bei den anderen zu suchen, niemals bei uns. Weil mein Chef mir so wenig bezahlt, muss ich gelegentlich mal was von der Arbeit mitgehen lassen. Weil die Lebensmittelindustrie so viel Zucker ins Essen macht, deshalb bin ich so dick. Weil der Staat so viele Steuern von mir erhebt, deshalb kann ich ihn gelegentlich auch mal ein bisschen betricksen und betrügen. Weil die Gemeinde mich nicht ordentlich geistlich versorgt, deshalb geht es mir in meinem Glaubensleben nicht so gut. Weil mein Ehepartner keine Zeit für mich hat, habe ich das Recht, auch mal woanders ein bisschen genauer hinzuschauen. Weil meine Eltern mir so wenig Taschengeld geben, muss ich halt hier und da mir die Dinge anders besorgen. Weil mein Nachbar so arrogant ist, grüße ich ihn ab heute einfach nicht mehr. Wir finden immer einen Grund, warum die anderen schuld sind an unserem Verhalten und rechtfertigen es damit. Die Flüchtlinge sind schuld, die Politik ist schuld, Corona ist schuld, die Gemeinde ist schuld, mein Chef ist schuld, meine Erziehung ist schuld, mein Partner ist schuld, Gott ist schuld. Genau das macht Gehasi hier. Er sucht die Schuld bei einem anderen. Elisa war es, er hat's verbockt. Er muss jetzt eigentlich dafür gerade stehen, was ich hier tue. Und wenn du ganz ehrlich bist, dann musst du dir vielleicht eingestehen, dass dieses Muster in manchen Bereichen deines Lebens auch hier und da auftaucht. In seinem Kopf verdreht Gehasi die Wirklichkeit und bastelt sich seine eigene Wahrheit zurecht, in der immer die anderen schuld sind. Ich will dich ermutigen, zunächst einmal weg von den anderen zu schauen und ehrlich auf dein Leben, auf deine Motive und auf dein Verhalten zu blicken. Du wirst aus dem Teufelskreis der Schuldzuweisung nicht rauskommen, wenn du nicht bei dir anfängst, dich ehrlich zu hinterfragen, mit deinem Verhalten, mit dem, was du denkst und tust. Es ist natürlich leichter, mit dem Finger auf andere zu zeigen, als sich die eigenen Fehler und Grenzen seines Lebens einzugestehen. Aber die Veränderung im Leben des anderen beginnt in der Regel mit der Veränderung in meinem eigenen Leben. Die Veränderung im Leben des anderen beginnt in der Regel mit der Veränderung in meinem eigenen Leben. Im Gleichnis vom Splitter im Auge des anderen und dem Balken im eigenen Auge macht Jesus genau das deutlich. Such die Fehler nicht beim anderen, sondern fang bei dir an. Zieh erstmal deinen Balken aus deinem Auge, bevor du die Splitter in den Augen der anderen suchst. Das war der zweite Schritt auf dem Weg der Versuchung des Gehasi. Hätte er hier einmal sein Herz geprüft, anstatt die Schuld bei anderen zu suchen, wäre die Geschichte wohl anders ausgegangen. Und ein dritter Schritt auf dem Weg der Versuchung hin zur Sünde. Gehasi plant sein Verhalten ganz genau, oder Sünde macht erfinderisch. So könnte man diesen letzten Teil überschreiben. Sünde macht erfinderisch. In der Regel übermannt uns die Sünde nicht plötzlich und unerwartet und wir sündigen im Affekt. Kann vielleicht mal hier und da passieren, aber in der Regel ist das nicht so. Bei Gehasi jedenfalls war es definitiv nicht so. Auch wenn er es in seinem konkreten Fall nicht viel Zeit übrig blieb, vom ersten Gedanken bis zur Tat, so ist doch interessant, wie akribisch er seine Tat vorbereitet hat. Das Erste, was er macht, ist, er legt sich eine tolle Lügengeschichte zurecht. Er überlegt ganz genau, was er dem nahen Mann erzählen will, damit der möglichst wenig Verdacht schöpft. Denn schließlich hatte Elisa ja nur einige Zeit vorher mit Vehemenz alle Geschenke abgelehnt. Und mit diesem Wissen war Naaman nun losgefahren. Was sollte er diesem Mann jetzt sagen, warum plötzlich ein Sinneswandel im Leben von Elisa eingetreten ist? Und um diesen plötzlichen Meinungsumschwang galt es konkret und geschickt zu erklären. Da war Kreativität gefragt. Und die Geschichte, die sich dann Gehasi ausdenkt, ist wirklich brillant. Seine eigene Bereicherung als soziale Wohltätigkeit zu verkaufen, das hat schon was. Er überlegt sich ganz genau im Vorfeld, wie er vorgeht, was er erzählt, mit welchen Worten er den besten Eindruck hinterlässt. Ganz schön gewieft, dieser Gehasi. Und dann ist er auch noch nicht mal übermäßig gierig. In unserem Text heißt es, dass er sich von Naaman nur einen kleinen Bruchteil dessen wünscht, was er an Reichtümern hat. 10 Zentner Silber, 6.000 Goldstücke, 10 Festgewänder. Das war die Summe, die Gehasi von ihm hätte haben können. Aber jetzt ist Gehasi geschickt und sagt, ich möchte nur 1 Zentner Silber und 2 Festgewänder. Und das macht er deshalb, weil das genau das ist, was er mit seinen eigenen Händen tragen kann. 1 Zentner ist damals umgerechnet ungefähr 30 Kilo gewesen. Die kann man noch, wenn man einigermaßen gut beieinander ist, ein paar Meter hin und her tragen, die beiden Festgewänder drauf. Er ist nicht gierig, er will nicht alles haben, sondern überlegt sich ganz genau, mit wie viel komme ich hier noch gut durch? Womit sorge ich am wenigsten für Aufmerksamkeit? Und dann scheint dieser Plan plötzlich in Luft sich aufzulösen, weil der Naaman einfach sagt, komm, hier noch ein 2. Zentner Silber, nimm ihn einfach und hier 2 Diener auch noch mit. Das wollte der Gehasi gar nicht. Bloß nicht so viel Aufsehen haben. Einfach 1 Zentner Silber, 2 Festgewänder, alles klar, die Sache ist geritzt, heimlich wieder ins Haus von Elisa und dann ist alles vorbei. Jetzt muss er gut überlegen, wie er mit der Situation umgeht. Sein ganzer schöner Plan, was er sich überlegt hat, scheint plötzlich an der Großzügigkeit des Naaman zu zerbrechen, weil der ihm viel mehr geben will, als er eigentlich vorhat mitzunehmen. Dann heißt es in Vers 24, er lässt die beiden Diener seine Beute bis vor den Hügel tragen, schickt die beiden dann weg, dass sie wieder zurück zu Naaman gehen und dann versucht er irgendwie diese beiden Zentner selber im Haus von Elisa unterzubringen. Nein, seine Tat geschieht nicht im Affekt, sondern ist wohl überlegt und gut geplant. Wie gesagt, Sünde macht erfinderisch. Er findet einen Weg, alles so zu deichseln, dass es passt und er seinem Ziel immer näher kommt, vorläufig zumindest. Und es hat mich schon nachdenklich gemacht. Wozu bin ich, wozu bist du fähig? Wie weit geht unser Erfindungsreichtum? Wie kreativ werden wir, wenn es darum geht, sündhaftes Verhalten in die Tat umzusetzen und unerkannt und im Verborgenen zu agieren? Welche Geschichten, welche Pläne erfinden wir, um an unsere Ziele zu kommen? Wie geschickt verhalten wir uns, damit andere nicht merken, was wir vorhaben? Ich denke da an die Geschichte von König David und Uriah, mit wie viel Fantasie und krimineller Energie David versucht, irgendwie seinen Ehebruch zu vertuschen. Und immer wieder klappt es nicht, und er muss sich neue Geschichten, neue Ideen, neue Konzepte ausdenken, damit irgendwie die Sünde nicht ans Licht kommt. Wie kreativ bist du, wenn es darum geht, dein Fehlverhalten vor anderen zu vertuschen? Sünde macht erfinderisch. Vielleicht ist es dir selbst schon mal aufgefallen, wie kreativ und geschickt und erfinderisch du bist, wenn es darum geht, die guten Ordnungen Gottes zu hintergehen und deinen eigenen Willen durchzusetzen. Die Sünde fällt in der Regel nicht plötzlich vom Himmel und ist da, sondern meistens ist sie wohl überlegt und gut geplant. Die Geschichte von Gehasi macht deutlich, wie Stück für Stück aus Versuchung Sünde wird und wie der Mensch sich immer mehr darauf einlässt und immer mehr sich verstrickt und immer weitergeht. Es geht über die ungeahnten Möglichkeiten, die sich plötzlich eröffnen und das Herz bitter und unzufrieden werden lassen. Es geht über die Rechtfertigung des falschen Denkens und Verhaltens. Die anderen sind schuld. Ich bin doch nur das Opfer der Umstände und die anderen sind eigentlich verantwortlich. Bis hin zur geschickten Planung der Sünde. Sünde macht erfinderisch und es wird deutlich, wozu wir fähig werden und wie kreativ wir sein können, um unerkannt an unser Ziel zu kommen. Die Geschichte von Gehasi zeigt uns auf, welche Muster auch unser Handeln und Denken prägen können. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Muster zu kennen und ehrlich vor sich selbst und vor Gott sein Leben anzuschauen. Das Gebet von David im Psalm 139 kann dabei eine echte Hilfe sein. Da betet David: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Vielleicht ist das ein Gebet, das wir jeden Tag aufs Neue vor Gott sprechen müssen. Herr, du erkennst mein Herz. Prüfe und erkenne, wie ich es meine. Lass mich meine eigenen Motive immer wieder hinterfragen und nicht einfach mich der Versuchung Stück für Stück hingeben. Die Geschichte von Gehasi ist eine Geschichte von Versuchung, von Schuld und Sünde und, wir haben es gelesen, auch von Gericht. Denn Gott ist konsequent und lässt ihn nicht durchkommen. Aber die Geschichte von Gehasi ist auch eine Geschichte von Gnade. Denn zum Schluss wollen wir uns noch ganz kurz anschauen, was nun genau an Konsequenzen im Leben von Gehasi sichtbar geworden sind, nachdem er schuldig an Gott und an Menschen geworden ist. Und jetzt müssen wir ganz genau hinschauen, was für Konsequenzen es sind, die Gehasi zu tragen hatte. Denn hier kann man sich leicht vertun und den Text gründlich missverstehen. In Vers 27, am Ende unseres Predigtextes, heißt es: Der Aussatz Naamans wird dich und alle deine Nachkommen befallen und ihr werdet ihn nie wieder loswerden. Als Gehasi von Elisa wegging, war seine Haut von Aussatz so weiß wie Schnee. Das klingt dramatisch. Das klingt beängstigend. Ist Gott also doch ein Richter gnadenlos, wenn er scheinbar so hart mit Gehasi ins Gericht geht und ihn mit Aussatz bestraft? Wenn man den Begriff Aussatz hört, dann denkt man schnell an eine unheilbare Lepraerkrankung. Man denkt an aussätzige Menschen, die vor den Toren einer Stadt in Lumpen gehüllt, ausgestoßen, von der Gesellschaft vor sich hin vegetieren und auf ihr Todesurteil warten. Menschen, die unrein sind und somit auch noch aus der Gnade Gottes gefallen sind. Und irgendwie scheint diese Vorstellung ja auch als Gerichtshandeln Gottes im Leben von Gehasi nur konsequent. Denn schließlich hatte er sich ja gegen den ausdrücklichen Willen Elisas, dem Mann Gottes, gestellt und sogar in dessen Namen gelogen und sich bereichert. Was kann es da noch Schlimmeres geben? Und so kann man beim schnellen Drüberlesen zu der Überzeugung kommen, dass Gott hier ein Todesurteil auf Raten über dem Leben von Gehasi ausgesprochen hat. Scheinbar hat Gott den Gehasi tatsächlich verstoßen, die Gemeinschaft mit ihm ein für alle Mal aufgekündigt und ihn dem Tode preisgegeben. Ein Urteil, das an Härte nicht mehr zu überbieten wäre. Es sieht so aus, als hätte Gehasi jegliche Chance auf einen Neuanfang verspielt. Den Aussatz, den Naaman hatte, sollst du nun ein Leben lang tragen. Ein grober Fehler und aus. Einmal zu viel gesündigt und Todesurteil. Aus und vorbei. Aber genau das ist nicht der Fall. Denn die Vorstellung von Aussatz verbunden mit Unreinheit, Gottesferne und Tod hat mit dem, was Gehasi erlebt, nichts, aber auch gar nichts erlebt. Denn Aussatz ist bei weitem nicht gleich Aussatz. Und es lohnt sich einmal, den Text genau anzuschauen und zu lesen, was da steht. Gehasi sollte den gleichen Aussatz bekommen, wie Naaman ihn hatte. Naaman war ein erfolgreicher Heerführer. Er hatte zwar Aussatz, das hat ihn genervt, das war unangenehm, vielleicht gejuckt, vielleicht hat es ihn gestört, aber er war weit weg davon, ein Todeskandidat zu sein. Er war ein erfolgreicher Mann, der es im Leben zu was gebracht hatte, der viele Diener hatte, der Reichtum besaß. 10 Zentner Silber, 6.000 Goldstücke, 10 Festgewänder, konnte er aus der Portokasse mal ebenso dem Propheten Elisa anbieten. Also der Aussatz Naamans, der nun Gehasi treffen sollte, war alles andere als ein Todesurteil. Und wenn wir dann in 3. Mose 13 einmal nachlesen, da wird nämlich sehr ausführlich beschrieben, welche unterschiedlichen Formen von Aussatz es gibt. Ich sage gleich dazu, das ist nicht sehr appetitlich, denn es wird sehr plastisch geschildert, wie der Aussatz aussieht und welche Konsequenzen das hat. Bis ins kleinste Detail werden hier die Krankheitssymptome aufgezählt und klar definiert, wann jemand rein und wann jemand unrein ist. Wann also jemand ausgestoßen und verbannt werden muss und wann nicht. Und wenn wir jetzt einmal lesen, was über die Symptomatik des Gehasi gesagt wird, wirft das ein ganz anderes Licht auf seine Situation. Und ich möchte nur zwei Verse vorlesen aus 3. Mose 13. Da beschreibt dann der Text, wenn sich auf der Haut eines Menschen eine weiße Schwellung zeigt, muss die betreffende Person zum Priester gebracht werden, damit der sich den Fall ansieht. Ist auch die Behaarung an der Krankenstelle weiß geworden und es wuchert darauf wildes Fleisch, so handelt es sich im Aussatz im fortgeschrittenen Stadium. Der Priester muss die betreffende Person für unrein erklären. Der Fall ist eindeutig. Wenn aber der Priester sieht, dass der Ausschlag den ganzen Körper von Kopf bis Fuß bedeckt, soll er die erkrankte Person für rein erklären, weil die ganze Haut weiß geworden ist. Deshalb gilt die Person als rein. Es gibt also ganz große Unterschiede in Bezug auf Aussatz. Und das, was den Gehasi getroffen hat, war, ich sag's mal, eine mildere Form des Aussatzes. Und genau das ist nämlich bei Gehasi passiert. Seine Haut wird schneeweiß. Gehasi wird nämlich nicht von Gott verstoßen, für unrein erklärt und zum Tode durch Aussatz verurteilt. Gott schlägt nicht erbarmungslos drein, um damit eine abschreckende Wirkung bei den anderen zu erzielen. Gehasi hat nicht aufgrund seines Fehlers sein Leben verwirkt und seine Gottesgemeinschaft für immer verloren, sondern er darf von neuem anfangen. Und genau das macht Gehasi übrigens. Er fängt neu an. Es ist ganz interessant, in 2. Könige 8, also nur 3 Kapitel weiter, lesen wir in Vers 4, dass Gehasi als Diener des Propheten Elisa mit dem König von Israel spricht und ihm von den großen Taten Elisas berichtet. Ganz interessant. Gehasi wird, obwohl er gelogen hat, obwohl er sich bereichert hat, obwohl Gott Konsequenzen in seinem Leben hat sichtbar werden lassen, trotzdem wieder als Diener von Elisa in Dienst genommen. Nur 3 Kapitel weiter geht er als Diener von Elisa zum König von Israel und erzählt diesem von den großen Taten Elisas. Da durfte wieder jemand neu anfangen. Da ist jemand gefallen, da ist jemand der Versuchung erlegen, da hat sich jemand verlaufen und verstrickt in seinen eigenen Begehrlichkeiten. Aber Gott gibt diesem Mann eine zweite Chance. Gott geht nicht stillschweigend über die Schuld des Gehasi hinweg. Er lässt nicht einfach 5 gerade sein. Nein, das Verhalten von Gehasi hat Konsequenzen für sein Leben. Und in diesem Fall sogar für das Leben seiner ganzen Familie. Aber sein Leben ist nicht vorbei. Es gibt die Chance, neu anzufangen. Und dass Gott eingreift und manchmal dieses Eingreifen auch schmerzliche Konsequenzen für dein und für mein Leben mit sich bringt, das ist so. Aber eins dürfen wir uns immer wieder neu bewusst machen. Solange wir auf dieser Erde leben, hält Gott uns seine Hände hin und lädt uns immer wieder zur Umkehr und zum Neuanfang ein. Egal, was du verbockt hast in deinem Leben. Egal, wie du auf die Nase gefallen bist. Wie schuldig du geworden bist. Die Konsequenzen dessen musst du dann selber tragen. Aber Gott streckt dir seine Hand aus und sagt, du kannst wieder neu anfangen. Ich will dich wieder neu in den Dienst nehmen. Ich will wieder neu, dass die Gemeinschaft zwischen dir und mir unbelastet wird. Hab den Mut, dich wieder neu von mir zu berufen. Berufen zu lassen und neu anzufangen. Gehasi hat zu Lebzeiten seine Beziehung zu Gott in Ordnung gebracht und neu angefangen. Der eigenen Versuchlichkeit
auf die Schliche kommen und dann zu erleben, dass Gericht und Gnade zusammengehört, dass Gott uns immer wieder neu einlädt. Und ich wünsche mir das so sehr für mich, für mein Leben, dass ich die Kraft habe, dieses Geschenk der Gnade Gottes in meinem Leben immer wieder anzunehmen. Da, wo ich auf die Nase falle, da, wo ich schuldig werde, da, wo ich Versuchung erlege, immer wieder zu sagen, Gott, und ich möchte mit dir neu anfangen. Und ich wünsche mir, dass wir Gemeinden sind, die so eine Herzenshaltung haben, dass hier Menschen mit Brüchen und mit Krisen und mit Schuld beladen bei Gott neu anfangen. Dass wir nicht mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, was hast du alles falsch gemacht im Leben und was ist bei dir schiefgegangen und was bist du für einer oder eine. Dass wir sagen, egal was gewesen ist, wenn Gott dir eine zweite Chance gibt und du neu anfangen kannst, dann wollen wir als Gemeinde das auch tun. Gericht und Gnade gehören zusammen. Das ist so. Und ich wünsche mir das für mich und ich wünsche mir das für uns, dass wir es immer mehr leben. Und so darf die Geschichte uns auf der einen Seite herausfordern, uns ernstlich ins Nachdenken über unser eigenes Leben bringen. Wo sind wir in der Gefahr, bei Versuchung zu fallen? Und wo müssen wir aufpassen? Wo müssen wir unsere eigenen Motive hinterfragen? Und zum Zweiten darf uns die Geschichte ermutigen, neu anzufangen und auch anderen die Chance des Neuanfangs zu geben. Wahrheit in Liebe leben. Das ist das, was Jesus gemacht hat, und wozu er Gemeinde in dieser Welt auch beruft. Amen.